Dort sind Dörfer abgebrannt worden, Menschen vergewaltigt worden, geköpft worden, einfach umgebracht worden.
Tim und Kürbisch. Zwei Hosts, ein Gast, null Hemmungen.
Wir bekommen heute Einblick ins grösste Flüchtlingslager der Welt.
In Bangladesch leben etwa 1 Million Flüchtlinge auf engstem Raum. Ohne richtig fließend Wasser, ohne Kanalisation, immer mit Angst vor dem nächsten Monsun in den Sommermonaten, zum Teil bei über 40 Grad.
Flüchtlinge, die wegen ihrer Religion verfolgt werden und die keine Zukunft haben.
Das werden intensive, ich würde sagen berührende 30 Minuten. Tim und Kürbisch mit dem Patrick Rohr. Er ist Journalist, Fotograf, Moderator, Kommunikationsberater. Und er war für mehrere Wochen genau in diesem Flüchtlingslager der Welt gewesen und heute unser Gast.
Schön, bist du da. Hallo Patrick.
Danke vielmals, dass ich darf da sein. Merci für die Einladung.
Wie ist es dazu gekommen, dass Bangladesch das grösste Flüchtlingslager der Welt hat?
Bangladesch ist ein Nachbarland von Myanmar, früher bekannt als Burma. Das ist ein buddhistisch geprägtes Land und es lebt eine Minderheit von Muslimen in dem Land. Es wäre jetzt ganz eine lange Geschichte zu sagen, wie es zu diesen Konflikten gekommen ist zwischen den Buddhisten und den Muslimen in dem Land. Aber geändert hat es darin, dass es zu einem regelrechten Völkermord gekommen ist. Also die UNO nennt das Völkermord. Es ist ein Genozid passiert von der buddhistischen Mehrheitsbevölkerung, vor allem auch der Armee, der Regierungstruppe und so weiter, gegen die Rohingya. Rohingya ist die muslimische Minderheit und dort sind Dörfer abgebrannt worden, Menschen vergewaltigt worden, geköpft worden, einfach umgebracht worden. Es ist ganz viel Schlimmes passiert, was dazu geführt hat, dass im August 2017 etwa 700'000 Menschen auf einen Klapf über einen Fluss, einen ganz wilden, gefährlichen Fluss, ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet sind.
Die sind dort hingegangen, haben müssen ein neues Zuhause finden. Wie kann man so eine Masse von Leuten, du redest 700'000 dann zumal im 2017, 2018, jetzt sind es 1 Million, wie kann man die Leute aufnehmen?
Das ist eine unglaubliche Leistung, die das Land Bangladesch dort vollbracht hat. Wir diskutieren im Moment in der Schweiz über 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer und finden das viel. Es ist auch viel. Aber wenn ich sehe, was Bangladesch gemacht hat mit diesen Menschen aus dem Nachbarland, ich bin nach wie vor unglaublich beeindruckt. Dort, wo die wohnen, hat vorher zu grossen Teil niemand gewohnt. Aus Gründen, ihr habt vorher den Monsun erwähnt. Der Monsun ist ein Riesenthema dort. Es sind gewaltige Stürme, wenn Monsunzeit, also Regenzeit ist. Dort kommt Wasser, aber jetzt gewaltige Erdrutsche und so weiter. Es war mehr oder weniger Dschungel dort vorher. Es hat einen Teil von diesen 1 Million Flüchtlinge, die haben schon vorher dort gelebt. Die sind in den 90er Jahren gekommen. Und eben dann die 700'000 und später sind noch mehr gekommen, darum jetzt 1 Million. Was man dann gemacht hat, ist, man hat den Urwald einfach mal abgeholzt.
Komplett
abgeholzt. Und hat angefangen, den Leuten gesagt, ja, ihr dürft da so eine Art Hütten aufstellen, keine Feste allerdings, also kein Ziegelstein verwenden. Es sind so mehr Verschläge mit so ein Holzstangen, Bambusstangen und dem Plastik rundherum. Dort drinnen dürfen sie leben. Und da kommt die nächste Herausforderung. 1 Million Menschen, das ist mehr als zweimal die Stadt Zürich. Da braucht es WC, es braucht Kanalisation, es braucht irgendwie Wegstrassen, um sich fortbewegen kann, alles nicht kann. Das haben die Leute mit Hilfe auch von internationalen Organisationen in Nullzeit gemacht, weil wenn man zu lange für so etwas braucht, WC, Kanalisation, gibt es Krankheiten, da gibt es Cholera, da kann, weiss Gott was alles, Typhus ausbrechen, unglaublich gefährlich und darum hat man in Nullzeit, in ein paar Wochen, das alles müssen bewerkstelligen.
Dort geht es mega übel zu und her, wie du vorher gesagt hast, mit Ermordung, mit Köpfen, also das stimmt mit Horzberg, wenn ich das höre. Warum hast du gesagt, Patrick, ich gehe jetzt dort an, in das Flüchtlingslager auf Bangladesch?
Ich habe es nicht von mir aus gemacht. Ich arbeite mit verschiedenen NGOs, mit verschiedenen Organisationen, wie Helvetas, Ärzte ohne Grenzen, Biovision, Rudi Lütti Foundation. Für die arbeite ich als Fotograf oder als Fotojournalist. Ich mache Videos, ich berichte darüber, ich schreibe. Und wir haben im Jahr 2018, etwa ein halbes Jahr nach dem ersten grossen Flüchtlingsstrom, eben vom August 2017, Helvetas und Ärzte ohne Grenzen gefragt, ob ich für sie könnte dort fotografieren und darüber berichten. Das war der Anlass gewesen.
Sorry.
Du hast gerade zugesagt, oder ist er nicht zuerst ein bisschen komisch gewesen und hast ein bisschen Respekt davor gehabt?
Es ist lustig, ja, für das Zeichen. Ich habe einen Fotografiekurs gemacht in Bangkok, Anfang 2018. Und der Kurs war für Leute, die für NGOs fotografieren. Und die beiden Kursleiter, das sind so preisgekrönte internationale Fotografen, waren einer davon, Patrick Brown, der im Jahr 2018 den World Press Photo Award gewonnen hat für ein Bild, das er gemacht hat aus dem Camp. Und der hat uns damals in dem Kurs in Bangkok, wo ich im Anfang 2018, also im Januar, gesehen bin, hat er uns berichtet, was er dort erlebt hat. Und dann habe ich so gedacht, es ist zwar grauenhaft, es ist ganz schlimm, aber für mich wäre das wow. Also eine Krönung quasi, wenn man mich dort herschickte und ich mich dort könnte behaupten und beweisen, auch als Fotograf und mit meiner Arbeit etwas könnte beitragen, dass es diesen Menschen besser geht. Aber ich denke, das ist ganz, ganz weit weg. Dann bin ich zurück in die Schweiz gegangen und dann kommt kurz darauf ab, ein Telefon, zuerst von der Helvetas. Wir arbeiten unter anderem im Flüchtlingslager von Rohingya. Wir wären froh, es würde jemand hingehen und du scheinst uns der Geeignete zu sein, weil du ja schreiben tust und fotografieren tust und filmen tust. Könntest du das machen? Und ich habe so gefunden, oho, okay, sehr gerne. Und dann ist dann noch gerade der RC ohne Grenzen dazugekommen und dann ist für mich klar, dass ich gehe.
Gross hier, du bist dort runtergegangen. Du hast ja ein bisschen erzählt, 2018, du bist zwei Wochen da gewesen. Was waren deine ersten Eindrücke?
Ich mag mich erinnern, dass mich als erstes Mal die Hitze erschlagen hat. Die unglaubliche Hitze. Es ist ein Gebiet, das wahnsinnig feucht ist. Ich war im Mai 2018 zuerst mal gewesen, 2019 dann nochmal. Im Mai, das ist gerade die Anfangszeit von der Regenzeit. Und dort spürt man einfach schon, es ist so ein Vibrieren in der Luft. Es ist so eine ganz schwere, unglaublich nasse, feuchte Luft. Und das paart mit dieser unglaublichen Hitze. Also so die Tagesdurchschnittstemperatur war etwa 38 Grad gewesen.
Mein Motz hat schon über 28 Grad.
Ja,
und dann bin ich rausgefahren. Also ich habe in Cox Bazar, das ist eine Stadt am Meer, also eine beliebte Touristenstadt eigentlich bei den Leuten aus Bangladesch. Und da haben wir am Morgen jeweils müssen mit dem Auto, mit dem Jeep, dort rausfahren, etwa 1,5 bis 2 Stunden, bis wir im Camp gewesen sind, wobei etwa 2/3 von der Zeit ist Stau gewesen. Und dann sind wir in das Camp gefahren, da alle Checkpoints durch und dann sind wir dort reingekommen. Und dann habe ich einfach das Meer von diesen Plastikverschlägen gesehen. Also einfach die Plastikhütte, ich habe die Leute gesehen und ich habe gedacht, da innen leben die Leute bei dieser Hitze, bei dieser Temperatur. Und ich bin dann sehr schnell auch in eine von diesen Hütten rein. Und wenn ihr schon mal eine Sauna gemacht habt, ihr könnt euch etwas so vorstellen, so eine, die Bio-Saunas, die so zwischen 50 und 70 Grad sind, etwa so fühlt sich das an.
Und die wohnen ja nicht, also da wohnt ja nicht jemand in diesen Verschlägen, das sind ganze Familien, die dort wohnen.
Ja. Richtig. Da hat es Kinder, die auch auf die Welt gekommen sind, im Camp. Also ich habe zum Beispiel eine Familie porträtiert und die Geschichte ist mir unglaublich nachgegangen. Die Flucht von Myanmar über eben der sehr, sehr breite Fluss, dann über in das Nachbarland, hat im Schnitt für die Leute etwa 6 bis 7 Tage gedauert. Und das ist eine Flucht gewesen, wo sie nichts zu essen hatten, wo sie nichts zu trinken hatten. Da hat es kranke Leute gehabt, sehr viele alte Leute, die haben einfach müssen wegrennen, so schnell wie möglich, wenn sie gewusst haben, sonst komme ich dran, werde ich ermordet, wird mein Haus abbrennt, was immer, wird meine Frau vergewaltigt. Das sind so viele schlimme Sachen passiert. Und ich habe eine Familie porträtiert gehabt, und Mohammed, der ist dann mit seiner Frau, die hochschwanger war, über den Fluss gegangen. Und kurz nachdem sie dann gesehen sind in dem Lager und sich installiert haben mit der Hütte, ist das Kind auf die Welt gekommen. Also, da hat es das kleinste Kind gehabt, es hat Pubertierende gehabt. Da sind zum Teil Familien gezippt, wirklich in dem kleinen Plastikverschlag auf 4-5 Quadratmeter, haben die müssen hausen. Ja.
Du hast das miterlebt, wo das Kind auf die Welt gekommen ist? Da bin ich nicht ganz nachgekommen.
Nein. Das Kind ist auf die Welt gekommen, bevor ich bekomme. Es ist ganz, ganz ein kleines Kind gewesen. Man hat mir beschrieben, wie das passiert ist. Es hat ja dann, und ich bin eben auch für Ärzte ohne Grenzen dort gewesen, also Feldspitäler, wo aber jetzt nicht wahnsinnig dicht gestreut sind, sondern die sind, ja, es hat ein paar von denen, es hat so eine Notfallaufnahmestation und es hat ein paar Spitäler. Der Weg dorthin, wenn man kein Auto hat und nur so Bahnen hat, zum Übertragen, ist recht lang. Und ich bin recht lang dann auch in diesen Spitäler gewesen, am Fotografieren. Und ich muss sagen, was ich dort erlebt habe, das ist mir brutal unter die Haut gegangen. Ich als Kind gesehen kann. Man hat mir gesagt, für Ärzte ohne Grenzen, komm, mach doch ein Foto von dem Kind. Das wird jetzt dann gerade mal schauen. Operiert, wenn wir es schaffen. Und das war so unter der Decke gewesen. Und dann habe ich ein paar Fotos gemacht. Und dann habe ich gefragt, was hat denn das Kind? Das war ein ganz kleines Kind, ein frischgeborenes. Und dann hat man die Decke aufgeschlagen. Und dann habe ich gesehen, dass sämtliche Eingeweide, also alles, was in dem Kind drin sollte sein, die Organe, die sind neben dem Kind gelegen. Und dann habe ich gesagt, was ist mit dem Kind passiert? Dann haben sie gesagt, ja, das ist mit einem offenen Bauch auf die Welt gekommen. Und wir probieren jetzt, die Sachen wieder hinzutun und das irgendwie zuzunähen. Aber vermutlich geht's nicht. Und dann ist dann eine Ärztin gekommen, die hat das Kind angeschaut und gesagt, das können wir nicht machen, das Kind stirbt jetzt im Garten. Und in dem Moment, als ich das gesehen habe, ich angefangen zu brüllen natürlich. Und habe, die Bilder sofort wieder gelöscht, die ich gemacht habe, weil ich gefunden habe, das Kind hat so einen kurzen Moment auf dieser Welt gehabt, das hat's verdient, dass man das sicher jetzt nicht mit einem Bild festhaltet, wo die Eingeweide rausschaut. Bei uns würde man so etwas pränatal entdecken. Also man sieht im Bauch mit Untersuchungen, dass das Kind keine Überlebenschance hat. Und bei uns würde das Kind gar nicht so auf die Welt kommen. Und dort ist halt die Realität. die, dass man halt all die Instrumente und Möglichkeiten nicht hat und dann kommt halt so ein Kind so auf die Welt und stirbt halt auch.
Es hat nicht die Mutter vorher Krankheiten gehabt, wegen den Lebensumständen oder so, nur aus dem Grund, wie du jetzt sagst, weil man die Instrumente nicht hat, oder?
Ich vermute, dass das der Hauptgrund war. Okay. Was genau der Grund war, dass die Organe nicht im Körper drin waren, sondern eben, das habe ich nicht erfahren und haben sie wahrscheinlich auch nicht untersuchen, weil dort kommen so viele Leute vorbei, in so einem höheren Tempo, wo man einfach mal schnell behandelt, damit sie überleben im Idealfall. Und viel mehr können sie nicht machen in den Spitälern.
Das ist eines von vielen Schicksalen, von diesen Millionen von Flüchtlingen, die dort sind, zu Bedingungen, die wir uns gar nicht vorstellen können, da in der Schweiz. Erzähl Patrick, 1 Million Leute, die Wasser haben zum Beispiel. Mhm. Kann man vorstellen, fällt es dann auch an Grundwasser plötzlich? Oder viele Probleme, was mit sich bringt, wenn du so viele Leute auf engem Raum hast?
Es ist noch spannend. Ganz viele Sachen habe ich zum ersten Mal quasi wie realisiert, aha, stimmt, das sind ja Zusammenhänge. Also du sprichst das Grundwasser an. Die brauchen natürlich Wasser. Und da hat es auch Organisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die haben geholfen, Wasser von möglichst tief, damit es sauber ist, aufzupumpen. Und jetzt hat es ein grosses Problem gehabt. Die Millionen Menschen haben plötzlich Wasser aus dem Boden rausgezogen. Jetzt hat es da umliegend schon ein paar Dörfer gehabt, wo Leute gewohnt haben. Und plötzlich haben die Leute kein Wasser mehr gehabt, weil die Millionen Menschen natürlich so eine Übermacht gehabt hat, an Menge, die die gebraucht haben, dass plötzlich das Wasser angefangen hat zu fehlen. Da ist man sich bewusst geworden, oh, wir müssen schauen, dass die einheimische Bevölkerung nach wie vor Wasser hat, weil sonst gibt es Unfrieden unter Umständen.
Das ist mir ja hässlich. Also ich meine, wenn jetzt da irgendwie zu Luzern, wo ich wohne, plötzlich, ich mache jetzt mal ein Pseudo-Beispiel, irgendwie 100'000 Leute irgendwo hinziehen und pumpen mein Grundwasser ab. Also da gibt es ja Konflikt.
Ja, schau mal, was in der Schweiz passiert, wenn Leute aus der Ukraine kennt, da hat sie auch mehrmals lesen, kleine Konflikte gab schon, weil ja, könnten sie sich integrieren, reden die Sprache nicht, ja, haben so eigene Ansprüche, wenn ihre, ihre Suppe kochen am Mittag, wir essen doch ganz anders. Das sind unsere Konflikte. Und dort geht es dann eben noch viel, viel weiter. Ein anderes Thema ist das Holz. Die einheimische Bevölkerung hat dort in diesen Wäldern auch Holz geholt. Das Holz gibt es jetzt nicht mehr, weil die Wälder haben es abgeholzt und sie haben das Holz gebraucht zum Feuern, zum Kochen. Und bald hat es kein Holz mehr, einfach kein Holz. Und ich habe dann ein paar junge Leute begleitet, nicht den ganzen Weg, aber beim Gehen und dann auch wieder beim Kommen, die am Morgen früh losgezogen sind. Die haben 4 bis 5 Stunden weit müssen laufen in ein Waldstück, wo sie dann dürfen gehen, abholzen. Bei 38 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von etwa knapp 90%. Und sind 4-5 Stunden gelaufen, haben das Bürdeli Holz gesammelt und sind mit dem Bürdeli wieder zurückgelaufen, um wieder Holz halt zum Einführen. Jetzt kennt die Organisation und da hat es jetzt ein paar ganz gescheite Sachen gegeben. Also zum Beispiel ist das World Food Program eine UNO-Organisation dort gewesen, wo Gasflaschen verteilt hat. Man hat angefangen, so Gasöfen zu installieren. Oder, und das habe ich wirklich eine grossartige Idee gefunden, Helvetas, wo gesagt hat, Hygiene ist ganz wichtig. Wir helfen euch, WC zu bauen. Die haben sehr schöne, gute WC gebaut. Und alles, was in dem WC innen war, also alles, was die Menschen in das WC reingelassen haben, hat man nachher gesammelt in grossen Tank. Dort innen hat sich Biogas entwickelt und dann hat man eine Ableitung gemacht in Küchen, wo Helvet das abgebaut hat. Dort war ein Gaspit, also ein Gas. Herd, wo die Leute nachher kochen können, mit dem Biogas, das entstanden ist, aus dem, was im WC rausgekommen ist.
Mega cool.
Also man ist wirklich sehr erfinderisch geworden und hat grossartige Sachen gemacht.
Genau. Sehr. Auch genau. Noch ein Lichtblick in dem Fall.
Ja.
Du hast angesprochen, wegen dem Holzsammeln, wegen dem Kochen, Gasherd. Was haben die gegessen? Wie muss man sich das vorstellen? Also was haben die dort zu essen gehabt? Von wem haben die das bekommen?
Das ist das andere grosse Thema. Es wächst ja dann in dem Moment noch nichts dort. Also man hat dann angefangen, nach und nach so ein bisschen Gärten anzupflanzen, weil das so extrem dicht besiedelt ist. Also das ist wirklich manchmal so Zeltplanen. Hat Helvet das auch wieder geholfen, sogenannte vertikale Gärten zu machen. Das heisst, man tut am Rand von der Hütte etwas einpflanzen, das wächst dann der Hütte nachher rauf, also Stangenbohnen zum Beispiel oder andere Gemüse, wo dann nachher auch zum Teil auf dem Dach oben von diesen Hütten gewachsen sind, wo es auch schön warm war, wo sie in der Sonne waren. Also auch da war man wieder erfinderisch gewesen. Das war das eine. Und das andere ist, es hat dann halt Märkte gegeben, wo die einheimische Bevölkerung angefangen hat, Sachen zu verkaufen, die sie abgepflanzt haben. Und wieder das World Food Program von der UNO zum Beispiel, die haben Mais verteilt, Reis verteilt und Öl verteilt, der riesig lange Schlange, einfach so Grundnahrungsmittel, damit die Leute so Grundvitamine haben bekommen. Aber das ist jetzt also nicht ein üppiger Speiseplan, was es da gegeben hat.
Aber, und dann komme ich und sage, sie haben Garten abgepflanzt, sie haben vielleicht ein bisschen Holz gesammelt und dann kommt ein Monsun oder irgendetwas und macht alles wieder kaputt.
Putzt alles weg. Das ist die ganz grosse Herausforderung gewesen. Als ich dort war, zum ersten Mal sind alle damit beschäftigt gewesen, ihre Hütten einigermaßen zu befestigen. Und ich habe dann so die ersten Stürme erlebt und dann macht es einfach Flutsch und dann sind die sind wirklich Hütten, es ist nicht mehr. Es sind ein paar Bambusstangen befestigt und ein paar Plastikplanen drüber. Die haben es einfach gerade weggeputzt zum Teil wieder und dann fährt die ganze Arbeit wieder von vorne.
Man hat ja sonst schon nichts und dann hat man von dem, wo man, von dem wenigen, wo man hat, muss man dann wieder von vorne anfangen. Also ja. Es trifft eigentlich immer die, die es schon, darum kämpfen.
Lieber Tim, das ist genau die Geschichte. Es ist unglaublich und man denkt immer, oder wir denken, wie kann man das auch aushalten? Und was mich wahnsinnig beeindruckt hat, ist, der Mensch scheint resilient zu sein. Mhm. Der Mensch kann unendlich viel aushalten. Wir können uns das nicht vorstellen, in unserer Wohlstandsgesellschaft. Mhm. Aber ich habe gelernt, der Mensch kann sehr viel aushalten, aber zum Teil unter widrigsten Bedingungen. Und das ist nicht schön, dass man so auszuhalten.
Du hast jetzt so viel erzählt. Ich habe so viele Bilder in meinem Kopf, gerade, wie das dort aussieht, wo du angekommen bist, die Häusli und das Essen, Holz sammeln, mega Hitz. Weißt du noch, wie es dir geschmeckt hat?
Unterschiedlich. Ich habe sehr viel den Geruch von Feuer geschmeckt. Manchmal so ein bisschen der Verfaulungsgeruch oder so ein bisschen WC-Geruch auch, weil es mit dieser Hitze natürlich, das ist natürlich ideal, das Klima, damit halt dann all die Gase entstehen, was nicht sehr angenehm ist. Aber es hat auch, weil es halt jetzt ein völlig offenes Gebiet war, das komplett ungeschützt war, es war gegen das Meer zu hoch, hat so viel gewindet und es war ein warmer Wind, aber es hat wenigstens ein bisschen geluftet und das ist dann manchmal noch gut in solchen Situationen, dass es nicht zu fest schmeckt, ja. Es ist erstaunlich hygienisch gewesen, aber ich glaube, weil der Mensch dann auch das Bedürfnis hat, so hygienisch wie möglich zu leben in so einer Situation, nicht nur krank zu werden. Und dann haben die Organisationen auch geschaut, dass sich kein Cholera, Typhus und all die Krankheiten, die sich dann auch über stehendes Wasser kann verbreiten kann, dass sich das nicht zu fest verbreitet.
Also dort ist es einfach ein tägliches Überleben, oder?
Ja, es ist wirklich ein tägliches Überleben.
Haben die Menschen Angst?
Ja, das habe ich beim zweiten Besuch 2019 gemerkt. Dort habe ich für eine Spendenkampagne von Helvetas Bilder gemacht und habe mit einer Frau relativ lang in einer von diesen Hütten, in so einer Gemeinschaftshütte, habe ich Bilder gemacht. Ich habe das Licht gebraucht, wo nicht direkt die Sonnenstrahlung war und wir haben so eine Vorher-Nachher-Geschichte gemacht, ob um die Gärten gegangen ist. Mhm. Also schaut, wenn ihr spendet, dann könnt ihr Gartenwerkzeuge, Samen und so weiter spenden und dann habe ich so ein Vorher-Nachher-Bild gemacht, leeren Korb, vollen Korb und bin dort drinnen gewesen. Und plötzlich hat es so eine Unruhe gegeben. Dann habe ich gemerkt, die Frau hat plötzlich aus der Hütte rausgewollt und ist dann recht schnell weg und verschwunden. Und ich bin wieder nicht fertig mit Fotografieren. Und danach habe ich gemerkt, da hinten ist ein riesen Aufstand im Gang. Da haben sie wirklich laut miteinander diskutiert und das hat mich gefürchtet, weil ich das Gefühl hatte, etwas ist nicht gut. Und eine Person, die mich dann begleitet hat, die die Sprache geredet hat, hat mir gesagt, ui, 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 jetzt passiert gerade etwas. Die haben das Gefühl, wir sind von der Regierung von Myanmar abgesandt und dürfen die Leute erfassen. Die Kamera hat ihnen Angst gemacht, das Gefühl, dass sie jetzt erfasst werden und registriert werden, irgendwo gesucht werden von der Regierung. Scheiße. Und dass wir sie an die Regierung verraten. Dann habe ich so gecheckt, ja, wir können schon sagen, ja, hallo, wir sind aus der Schweiz, wir machen gut für euch und wir helfen euch, jetzt machen wir noch ein paar Fotos. Nein, so einfach ist es nicht. Die Leute sind schwerst traumatisiert. Und die haben natürlich wahnsinnig Angst. Die haben erlebt, was es heisst, wenn einfach dein Dorf abbrennt wird, wenn dein Bauernhof abbrennt wird, wenn eine Frau vergewaltigt wird, der Mann gefesselt wird, dann eben muss zuschauen. Und das habe ich auch so Geschichten gehört, am Schluss wird er geköpft, damit die Frau auch noch leiden muss, zusätzlich. Und die Frau nachher geflüchtet ist. Die Leute sind schwerst traumatisiert. Und da kommt einer wie ich und Judy Hoy und macht Bilder. Mhm. Ich habe gemerkt, hey, das ist viel, viel tiefer.
Und es braucht auch viel Sensibilität.
Ja.
In diesem Moment.
Ja. Das ist die grösste Aufgabe, die ich habe. Wirklich eine Beziehung aufzubauen zu diesen Leuten, auch unter diesen Umständen, was halt manchmal heisst, ganz lange reden. Ich bin ja manchmal zu den Leuten gegessen, bin auch eingeladen worden zu den Leuten in die Zelte und habe dann gegessen mit ihnen, wirklich eine Beziehung aufgebaut. Wir haben viel Aufklärung gemacht mit ihnen. Wir haben auch schriftliches Papier gehabt für die, die ihn kennenlesen, zum erklären, was wir machen. Wir haben auch die Leute unterschreiben, für die, die ich dann kenne, schreiben mit einem Fingerabdruck auf einem Stempelküssel, dass sie wirklich wissen, was sie machen, dass sie aufgeklärt sind und dass sie uns vertrauen können. Und dann die Heime schon mit gewesen, haben das stark geholfen.
Aber das war ja mega emotional für dich auch gewesen. Also ich denke, das hat dich sicher mega geprägt. Du hast Sachen gefötelt, die so extrem emotional sind.
Ja, das Gute ist, wenn ich so einen Job mache, dann funktioniere ich recht gut. Und mir persönlich hilft es sogar noch ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich bin ja da, um etwas zu machen. Ich mache etwas gegen meine Ohnmacht, also grosse Katastrophen gegenüber. Das hilft mir eigentlich, zu wissen, ich helfe diesen Menschen auf eine Art, indem man Spenden sammelt am Schluss mit diesen Bildern. Es ist ja nur Information, damit die Leute am Schluss spenden, damit man diesen Menschen eben helfen kann. Und das hilft mir ein Stück weit. Aber ich brauche schon Zeit zum Verarbeiten. Und das Lustige ist, ich verarbeite eigentlich beim Bilder verarbeiten. Wenn ich dann zurückkomme und die Tausenden von Bildern, die ich geschossen habe, in meinem Computer anschaue, aussortieren, die guten, die weniger guten, dann ist das, wenn man ein Fotoalbum anschaut nach der Ferien, dann lässt man ja auch mal die Ferien nochmal eine Revue passieren, es kommen einem Sachen wieder in Sinn und man verarbeitet auf die Art und das mache ich beim Bilder bearbeiten.
Du hast Spenden angesprochen, du hast all die Probleme, die die Rohingya haben, miterlebt. Hast du selber gespendet?
Ja, natürlich. Ja. Also, erstens mal ist das Honorar, das ich habe, wenn ich für solche Einsätze unterwegs bin, sehr ein tiefes. Das finde ich auch richtig. Ich muss an dem nicht verdienen. Ich muss einfach schauen, dass ich irgendwie die Zeit gezahlt habe. Und viel von dem, was ich überkomme, tue ich dann meistens auch wieder spenden.
Ganz wie viel hast du gespendet?
Das weiss ich nicht mehr. Das war 18, 19 gewesen. Aber ich weiss, dass ich letztes Jahr bin ich in Moldawien gewesen. An der Grenze zur Ukraine. Das war auch ein Auftrag. Auch von Helvet das. Die Leute, die gerade flüchtet aus der Ukraine, hatten dort so eine Art einen Umschlagplatz gehabt, wo sie auf Bus mussten umsteigen. Und da von dort aus verteilt worden sind in die EU oder in andere Länder. In Moldawien selber können bleiben zum Beispiel. Und das ist mir auch extrem gefahren. Vielleicht noch fast ein bisschen mehr als das, was ich in Bangladesch erlebt habe. Möglicherweise, weil ich zum ersten Mal Menschen gesehen habe, die wirklich jetzt genau in dem Moment flüchten. In Bangladesch bin ich ein halbes Jahr später gewesen. Mhm. Und da sind die Leute schon einigermaßen eingespielt gewesen. Sie haben da gelebt, ich konnte berichten. Sie haben sich schon ein bisschen an die Situation gewöhnt und wenn ich mit ihnen über Geschichten geredet habe, sind sie wieder raufgekommen. Aber jetzt da in Moldawien sind Leute gekommen, die 3 Stunden vorher das Haus bombardiert worden ist, zum Beispiel. Also ich habe dann erlebt, dass die Leute, das ist damals vor allem Mykolaiv, genau, Entschuldigung. Mykolaiv, das ist eine Stadt im Süden von der Ukraine, in der Nähe von Odessa, ist an dem Tag, wo ich dort angekommen bin, zuerst mal richtig bombardiert worden. Und das ist etwa 4 Stunden Fahrzeit bis an den Punkt in Moldawien, in Palanka, wo ich gesehen bin, neben der Grenze oder an der Grenze dran. Etwa 4 Stunden, nachdem das Bombardement stattgefunden hat, die Bomben auf die Stadt aber sind Busse voll Menschen gekommen, die dort ausgestiegen sind, zu Fuß über die Grenze müssen, in kleine Buslinien sind, bevor es nachher in die anderen Busse wieder sind, irgendwer. Da sind also Leute zu laufen gekommen, Familien, vor allem Mütter mit Kind, Grossmütter. Die haben ein Täschchen bei sich gehabt, nicht mehr. Das war das, was er gelangt hat, zum Einsammeln, nachdem die Bomben reingeschlagen hat. Und sie haben einfach zusammenramisieren, sie können zusammenramisieren. Das heisst, sie gehen sofort auf den Bus, flüchten, weil sie noch mehr Bomben können. Und dann stehen die da bei mir, zittern noch am ganzen Körper, sind verbrüllt zum Teil oder völlig schockiert, völlig paralysiert. Und das ist mir so dermassen eingefahren. Also bin ich auch heim und habe gerade mal 1'000 Franken gespendet und einfach gedacht, man muss diesen Menschen auf irgendeine Art irgendwie helfen. Man ist einfach ohnmächtig. Also etwas gegenüber. Es sind ja Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Und ich habe einfach so Einzelschicksal gesehen und gewusst, okay, das sind jetzt Organisationen, die machen etwas. Ich helfe, dass die etwas machen können. Aber es ist so gross, in der Ohnmacht, mach mal, was man kann.
Aber in dem Moment bist du doch so in einer Trance drin, nicht? Also die Leute stehen vor dir voll verbrüllt und zittern und du schaust ja und dir geht es eigentlich gut. Dir ist das nicht passiert, du hast es zuhause. Du bist schockstarre, nicht? Oder?
Nein. Was ganz wichtig ist in diesen Situationen, das habe ich jetzt auch gelernt durch die Arbeit, die ich jetzt seit ein Haufen Jahren, knapp 10 Jahre jetzt mache, ist, wenn ich jetzt auch noch anfange zu brüllen, wenn ich auch noch anfange zu zittern, dann helfe ich diesen Leuten nicht. Also man kann es vielleicht vergleichen mit einem Bergführer. Wenn ein Bergführer mit jemandem auf den Berg geht und es kommt ein Gewitter oder ein Sturm, wenn der Bergführer dann Schiss überkommt, wenn er anfängt zu zittern, wenn er anfängt Angst hat, dann funktioniert gar nichts mehr, weil dann hat der, der hinten dran ist, auch Angst. Das, was du kannst machen, dann als, ich sage jetzt, Anlaufstelle, die Leute kommen dorthin, ich habe mit ihnen geredet, dann irgendwann gefragt, darf ich ein Foto machen, auch wieder Unterschriften verlangt, dass wir die Bilder dürfen verwenden. Die brauchen dann jemanden, der ihnen Halt gibt, wo wie führt, wie der Bergführer, der sagt, schau, du bist da an einem sicheren Ort, da musst du jetzt keine Angst haben. Und schau, meine Kollegin von Helvet, das bringt dich jetzt zu einem Bus. Der Bus bringt dich entweder auf Rumänien, oder er bringt dich auf Chișinău, die Hauptstadt von Moldau. Und dort hat es ein grosses Auffangzentrum, dort schaut man weiter. Also das Wichtigste ist, dass die Leute Halt haben und nicht auch noch jemand, der auch noch mal Angst hat und auch noch anfängt zu zittern.
Das, was die Leute dort erlebt haben, ist ja aufgrund des Krieges, den wir gerade aktuell haben. Und das, was die Leute erlebt haben von Myanmar, die auf Bangladesch geflüchtet sind, das ist aufgrund von ihrer Religion. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in der heutigen Zeit eine Religion so etwas kann auslösen kann, was den Rohingyas passiert ist.
Ganz viele Kriege auf dieser Welt sind am Schluss Religionskrieg. Leider. Auch
das
heute noch.
Auch wieder wahr.
Seit Jahrhunderten.
Das ist leider so. Jetzt kann man sagen, Ukraine und Russland ist kein Religionskrieg, aber da geht es ja auch um etwas, da geht es mehr um eine Ideologie, weil Russland das Gefühl hat, die Ukraine, die driftet fest ab Richtung Westen, Richtung Liberalismus, also müssen wir die zurückholen, müssen wir die zur Vernunft bringen quasi. Es geht immer um Auffassungen, Glaubensauffassungen oder Ideologien, die dahinterstehen. Das ist sehr häufig, neben wirtschaftlichen Gründen, Ursache für einen Krieg.
Wenn du diesen Menschen in die Augen schaust und mit denen redest, die spürst mit ihren Problemen. Ich habe Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie man denen Hoffnung geben kann. Auch bei den Rohingya, die schon so viele Probleme haben, und dann ist vielleicht wieder etwas gekommen, hat wieder alles kaputt gemacht. Die haben ja keine Zukunft. Also, wer gibt denen Halt?
Das ist ganz eine gute Frage. Also, ich kann es nicht sehen. Es wäre vermessen zu sagen, ich kann das sehen. Ich glaube, was diesen Menschen Halt gibt, ist der Überlebenswille. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Der Mensch hat einen wahnsinnigen Willen zum Überleben. Und zum Leben überhaupt. Also eigentlich haben wir Menschen alle ganz genau die gleichen Bedürfnisse. Egal, was für einen Glauben wir haben, egal woher wir haben. Am Schluss wollen wir einfach leben und das Leben so sinnvoll wie möglich gestalten. Und ich finde es auch kein Leben in diesem Flüchtlingscamp. Also die leben jetzt seit inzwischen 6 Jahren, der grösste Teil, in diesen Plastikverschlägen, ohne Perspektive. Zurück kennen sie nicht, weil dort wird mir das Gleiche passieren. In Bangladesch, sie dürfen es auch nicht. Sie dürfen nicht außerhalb dieser Zone sein. Es ist quasi wie ein Open-Air-Gefängnis. Sie sind eigentlich eingesperrt dort. Die können sich einfach dort in diesem riesen Flüchtlingscamp
bewegen. Die können auch nicht arbeiten oder die können auch nicht also irgendetwas...
Nein.
Aber was macht die Welt gegen das? Also, dass die aus dem Gefängnis mal raus können?
Da gibt es Verhandlungen, es gibt und, aber es gibt keine Lösung. Es gibt ein riesen Flüchtlingscamp, wo Palästinenserinnen und Palästinenser sind, im Libanon. Dort sind auch ein paar hunderttausend Menschen seit über 20 Jahren einfach in einem Camp, wo inzwischen eine kleine Stadt ist, ohne städtische Infrastruktur, wo halt einfach auch gewachsen ist. Es gibt viele der Camps auf der ganzen Welt, wo man nicht weiss, wo aus der Öffentlichkeit verschwunden sind, wo einfach Leute, sagen jetzt ein bisschen, dahin vegetieren zum Teil auch, wirklich ohne Perspektive sind, keine berufliche Perspektive haben, nicht arbeiten können, keine gute Ausbildung haben. Also wir leben im Paradies, wir vergessen aber das.
Wir sind so privilegiert.
Das, ja, mir tut das so weh. Ich denke mir, am liebsten würde ich dort hingehen, wenn ich die Mittel habe. Also ich finde da irgendwie einen Aufruf machen. Alle müssen dort her, irgendwie ein paar von denen, eine Familie mitnehmen und hier leben lassen, bis ich zu Hause. Weil viele haben eh eine Wohnung, die ein bisschen zu gross ist für 2-3 Leute. Und also, wieso interessiert es so viele Leute einfach nicht, was dort passiert in diesen Camps?
Die haben mit eigenen Problemen zu kämpfen.
Also was sind unsere Probleme, die wir haben? Wir gar keine.
Probleme, also, wo die lachen darüber, wo die denken, an was, dein Handy ist kaputt, es geht nicht.
Wie du ja, das sind die sogenannten First World Problems, die wir haben. Aber es sind auch Probleme. Also weißt, jeder hat ja das, was er hat und das ist am nächsten, oder? Und jetzt, wenn ich ein schönes Einfamilienhäuschen, einen schönen Garten und es kommt ein Sturm und bläst mir da die Sonnenstore weg und die wird nicht repariert, dann kann das zu einem riesen Problem werden für den Einfamilienhäuschenbesitzer. Und natürlich ist das lachhaft im Vergleich zu dem, was die Menschen erleben. Aber es ist in dem Moment auch das Problem von dem Menschen. Muss man genauso ernst nehmen. Also, mir hilft es manchmal, so die eigenen Probleme zu relativieren und zu denken, okay, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, was ich jetzt gerade erlebe, es gäbe Schlimmeres. Aber am Schluss rege ich mich auch auf, wenn mir etwas, eben, mein iPhone ist kaputt und dann nervt mich das. Das nervt mich, Punkt. Aber ich denke dann nicht daran, oh, aber es könnte noch viel schlimmer sein, mein Haus könnte weggeputzt werden, meine Familie könnte ausgelöscht werden oder was auch immer. So kannst du ja nicht leben. Dann lebst du ja permanente Angst. Oder? Also von dem her habe ich schon auch Verständnis für uns und unsere Probleme, die wir haben.
Patrick, wieso weiss ich von dem nichts? Oder der Team oder wir alle hier? Warum kommen wir nichts davon mit über? Oder einfach viel zu wenig, dass es so viele Camps hat, Flüchtlingslager. Ja,
und wir reden über das grösste Flüchtlingslager der Welt. 1 Million Leute sind dort.
Schon mal etwas vorher davon gehört?
Nein.
Eben, ja.
Ernsthaft?
Warum nicht? Ja. Das ist die Frage.
Ja, also ich denke, es hat mehrere Gründe, es ist recht vielschichtig. Also das eine ist, ihr seid auch Medienmacherinnen und Macher, ihr wisst, wie es ist mit der Medienökonomie und der Aufmerksamkeitsökonomie. Also etwas passiert, alle rennen dorthin, dann hört man ein Zeitchen drüber und dann ist es auch irgendwann wieder vergessen. Erinnern wir uns noch, was in Nepal passiert ist 2014 14 hast du das gesehen mit denen, oder 15, nein, wahrscheinlich, nein, 15 hast du das gesehen, genau, mit diesen gigantischen Erdbeben, wie viele 10'000 Menschen dort gestorben sind, wie viele Dörfer kaputt gegangen sind. Ich bin da gewesen, ein Jahr später, 2016, zum Fotografieren und berichten darüber. Jetzt wären wir wahrscheinlich sonst auch schon längst aus dem Hirn raus. Und jetzt haben wir gerade erlebt, dass in der Türkei passiert ist und in Nordsyrien mit diesen Erdbeben, schon längst wieder aus den Schlagzeilen. Aber das Leiden von diesen Menschen ist immer noch da. Mhm. Das Verrückte ist, es kommt ein Ereignis nach dem anderen auf dieser Welt. Und heute, mit vor allem der Digitalisierung und dieser wahnsinnigen Verschnellerung auch von der Information, haben wir so viel Information gleichzeitig. Mhm. Und die Halbwertszeit von der Information, die wird immer kürzer. Und es ist immer schneller, sagen die Medien, okay, es interessiert nicht mehr, wir müssen zum nächsten Thema über das Witz. Und mehr können wir vielleicht gar nicht aufnehmen. Das ist, denke ich, eines der Probleme. Und das andere ist, wenn uns etwas nicht wahnsinnig nach ist, dann interessiert es uns auch nicht so wahnsinnig, wenn wir ehrlich sagen. Wir haben so ein Bild von Flüchtlingen, wo ein Stereotyp ist, was ich eigentlich fürchterlich finde. Wir sehen ausgemergelte arme Menschen, die mit einem Bürdeli irgendwo von A nach B laufen und es ist trocken und sie schauen traurig rein. Ja. Das ist ein Bild, das in meiner Erfahrung jetzt so nicht stimmt. Und irgendwie gelingt es immer noch nicht, zu vermitteln, gerade bei anderen Kulturen, das sind einfach Menschen wie ihr und ich und die haben vielleicht ein Haus gehabt, die haben dort gewohnt, die haben ein gutes Leben, die haben einen Beruf gehabt und jetzt können sie nichts mehr, sie haben kein Haus mehr, sie haben keine Schule mehr für Kinder, sie können nicht mehr arbeiten. Also das sind genau die gleichen Geschichten, wie wir sie würden erleben, wenn da Krieg wäre. Und ich glaube, durch die Ukraine haben wir jetzt erlebt, was es heisst, wenn ein Krieg in der Nähe stattfindet. Da kommen Menschen zu uns als Geflüchtete, die die gleichen Leben gelebt haben wie wir, in gleichen festen Häusern gelebt haben wie wir, gleiche Struktur haben mit Schule, mit Ausbildung, mit Uni, mit Berufen und so weiter. Und die sind jetzt aus dem rausgerissen und kennen daher. Und plötzlich realisieren wir, aha, das sind auch Flüchtlinge. Vielleicht ist es das. Je näher es kommt, desto mehr betrifft es einem.
Ich glaube, wir können Tage über die Themen reden.
Wir haben am Anfang gesagt, es werden interessante, berührende, intensive 30 Minuten.
Wir haben es wieder mal nicht geschafft mit 30
ja.
Minuten.
Aber es sind so viele Themen. Und
es hört nicht mehr auf.
Wir haben so Freude, beziehungsweise, ja, es macht uns einen riesen Spass. Spass ist jetzt vielleicht in dem Zusammenhang das falsche Wort, aber es gibt uns einfach einen neuen Einblick, wenn jemand da ist, wie du heute, Patrick.
Danke. Es ist aber auch, weil es euch interessiert und darum erzähle ich wahnsinnig gerne und ihr hört zu und ihr stellt sehr gute Fragen. Und ich hoffe, dass es ein paar Leute gibt, die jetzt zugelassen haben und denken, leck, heute habe ich etwas mitbekommen, wenn ihr jetzt, was ich so noch nie gehört habe. Und darum, glaube ich, mache ich den Job so wahnsinnig gerne. Mein Ziel ist ja, die Geschichten zu erzählen und die Geschichten rauszutragen, dass wir einfach alle uns ein bisschen mehr bewusst sind, was alles passiert auf dieser Welt, wie wahnsinnig gut es uns geht und wie wir vielleicht manchmal einfach auch anderen könnten helfen, wo es nicht so gut geht.
Ich glaube, das lassen wir so stehen.
Etwas wollte ich noch sagen, Patrick. Auch er hat einen Podcast.
Zu einem ganz anderen Thema. Ja.
Genau, aber vielleicht unbedingt mal reinhören. Gesundheitspodcast von Patrick Rohr.
An meiner Seite heisst er, anmeinerseite.ch ist die Webseite, ist von der FMH, der Verbindung von der Schweizer Ärztinnen und Ärzten. Und dort rede ich alle zwei Wochen mit Leuten über eine Krankheit, die im Idealfall besser geworden ist oder vielleicht auch nicht. Und die Ärztinnen und Ärzte, die können helfen oder auch nicht.
Also wenn ihr mehr hören von Patrick, unbedingt reinhören.
Mhm. Und wenn ihr mehr wollt, seht, wir laden noch ein Video auf Timo Kürbisch Instagram folgen und abonnieren.
Und wenn man nicht einfach dumm schnurrt.
Hören wir auf an dieser Stelle.
Ciao.
Danke, bis dann.
Tschüss miteinander. Danke, dass ihr da sein. Schön gewesen. Merci vielmals.